Willkommen beim Clot Talk, dem Podcast über Gerinnung in Anästhesie und Intensivmedizin. Mein Name ist Keith Asselborn, Assistenzarzt auf der klinischen Abteilung für allgemeine Anästhesie und Intensivmedizin an der MedUni Wien. Und ich habe heute zwei altbewährte Gäste bei mir. Mein sehr geschätzter Kollege, ebenfalls noch Assistenzarzt, aber ich glaube, es ist schon ein Ende in Sicht, Dr. Carlo Martin unsere Fachärztin Dr. Marion Wiegle, eben beide an der gleichen Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin. Wir befinden uns, wenn wir über Antikoagulation reden, häufig in einer Zwickmühle. Und ich habe heute sozusagen eine Analogie aus der griechischen Mythologie mitgebracht, und zwar zwischen Skylla und Charybdis sein. Sozusagen die Odyssee von Homer, wo Odysseus sich in der Meeresenge befindet. Und jeweils auf der einen wie auf der anderen Seite gibt es zwei Gefahren. Eben einmal Skylla, ein Seeungeheuer, was sozusagen Seeleute verschlingt, wenn sie zu nahe kommen. Und auf der anderen Seite Charybdis, ein großer Strudel, der Boote verschlingt. Und wir reden heute über eine neue Möglichkeit, diese Meeresenge, antikoagulatorische Meeresenge zu navigieren, weil da gibt es einiges in Aussicht. Marion, magst du unseren Zuhörer, Zuhörerinnen erklären, über was ich rede?
Ja, Keith, danke für die Einladung. Du hast es schon gesagt, wir befinden uns, wenn wir von Thromboseprophylaxe oder Thrombosetherapie sprechen, immer in der Zwickmühle, dass wir, wenn wir die Antikoagulantien richtig dosieren, auch Gefahr laufen, dass es zu Blutungen kommt als Nebenwirkung sozusagen, also kein beabsichtigtes Outcome. Diese Nebenwirkung ist gar nicht so selten, also selbst wenn wir uns die DOACs anschauen, die im Vergleich zu Vitamin K Antagonisten etc. schon dafür bekannt sind, dass sie weniger Blutungs- oder spontane Blutungsevents zeigen, dann sind das doch immer noch 2-4% schwere Blutungen pro Jahr und 5-12% nicht schwere Blutungen pro Jahr. Ja. Und das trifft dann schon in Summe auch wieder viele Patienten. Das heißt, mit den Faktor 11 Inhibitoren ist man sozusagen auf ein Medikament gestoßen, das man lange gesucht hat, das nämlich einerseits nicht eine genügend große Rolle in der Hämostase spielt, sodass es Blutungen verursachen würde, das aber auf der anderen Seite Thrombosen effektiv verhindern kann. Und diese Medikamente, die jetzt in Erprobung sind Studienmedikamente, aber werden vielleicht in weiterer Folge dann schon auch klinisch zum Einsatz kommen und Verbreitung finden.
Das heißt, wir reden heute, du hast es angesprochen, über Faktor 11 Inhibitoren im Spezifischen. Carlo, was hat Faktor 11 für eine Rolle in unserem Körper? Wo wird es gebildet? Inwiefern ist es in der Hämostase, in der Thrombose tätig? Magst du unseren Zuhörerinnen ein bisschen eine Erklärung schaffen?
Ja, also der Faktor 11 wird wie die meisten Gerinnungsfaktoren in der Leber gebildet, zum geringen Teil auch im Pankreas und in den Nierentubuli. Und er hat eine Rolle im intrinsischen System. Jetzt habe ich das intrinsische System erwähnt, jetzt muss ich leider auch auf den physiologischen Hintergrund eingehen. Es gibt am Ende eine gemeinsame Endstrecke der Gerinnungskaskade, wenn wir uns dieses klassische Modell vorstellen. Das beginnt mit dem Faktor 10 und endet quasi mit dem Thrombin, das uns dann nachher das Fibrinogen zu Fibrin umsetzt und so einen festen Clot bildet. Dann haben wir einen extrinsischen Schenkel, der beginnt mit dem Tissue-Faktor und dem Faktor 7. Der Tissue-Faktor wird freigesetzt, wenn wir irgendeine Gefäßverletzung haben. Und dieses extrinsische System sorgt dafür, dass nach dieser Gefäßverletzung der erste Thrombin-Burst entsteht. Und durch diesen extrinsischen Thrombin-Burst kommt es zu einer ersten festen Gerinnselbildung über dieser Verletzung, was zu einem, also einer Verletzungsverschluss führt. Auf der anderen Seite ist es aber noch ein sehr lockerer Thrombus. Jetzt ist die neue Überlegung in diesem zellbasierten Gerinnungssystem, dass das intrinsische System hier eine ganz große Rolle als Amplifikator hat. Der Faktor 2a aktiviert den Faktor 11, wo wir wieder bei den erwähnten Medikamenten sind. Und dieser Faktor 11 ist dann die positive Rückkopplungsschleife, der dazu führt, dass am Ende sehr viel Thrombin gebildet werden kann, was den Thromboswachstum und die Thrombosfestigkeit beeinflussen. Und wir haben gesehen, dass Menschen mit einer Faktor 11 Defizienz, also der
Hämophilie C,
Hämophilie C, ja. Danke sehr, nachher deutlich weniger Blutungen haben als Patienten mit der Hämophilie A und Hämophilie B. Sie bluten eigentlich fast überhaupt nicht spontan, sondern nur nach Trauma oder chirurgischen Eingriffen. Und was man auch gesehen hat, dass Menschen mit einer Faktor 11 Defizienz deutlich weniger Thrombosen haben. Und genau das ist in der Forschung wiedergespiegelt bei den Faktor 11 Inhibitoren.
Daher kommt so ein bisschen die Idee, oder? Aus dieser Beobachtung.
Genau, da hofft man sich diesen großen Vorteil, oder sozusagen weniger Thrombosen und weniger Blutung. Das ist ja
ideal.
Ja, wie soll ich sagen, die Meereslücke wird auf einmal sehr groß und wir können uns da durchnavigieren ohne Probleme. Sehr cool. Gibt es schon Medikamente? Sind da irgendwas schon zugelassen? Ist das alles in der Forschung? Wie schaut denn da sozusagen der Markt aus und sind die Angriffspunkte da überall die gleichen?
Ja, du hast es jetzt mit der Frage schon so ein bisschen angeteasert, Gies. Es ist eigentlich schwierig, weil der Faktor 11 ist ein sehr komplexes Molekül. Es ist ein Multidomain-Protein. Der kann aktiviert werden vom Faktor 2a, der kann aktiviert werden vom Faktor 12a. Er kann sich aber auch selbst aktivieren. Das heißt, ein Fokus von Medikamenten rein auf den Faktor 11 in seiner nicht aktivierten Form wäre sehr schwierig. Es gibt aber Substanzen, die das katalytische Zentrum angreifen und blockieren, wodurch der Faktor 11 quasi keine Wirkung in der Gerinnungskaskade mehr hat. Auf der anderen Seite gibt es Antikörper, die diese allosterische Faltung verhindern, sodass der Faktor 11 am Ende nicht aktiviert werden kann. Und natürlich können wir auch die Synthese unterbinden.
Marion, wie heißen diese Medikamente? Also spezifisch, weil es gibt ja schon einige, die sozusagen in der Forschung sind.
Also für diese Hemmung der katalytischen Domäne, die du angesprochen hast, Carlos, sind es einmal Milvexian und Asundexian, zwei Medikamente, die sich durch vergleichsweise kurze Halbwertszeiten, nämlich zwischen 12 und 18 Stunden, auszeichnen, die oral eingenommen werden. Das ist auch ein weiterer Vorteil oder etwas, was man versucht, bei diesen Medikamenten dann zu erreichen, dass es jetzt keine subkutane oder intravenöse Gabe braucht. Andererseits Antikörper sind, wie das Abelacimab, sind in vielen Studien jetzt schon berichtet bzw. angewendet worden. Das sind jetzt so die häufigsten Namen, die man liest, wenn man in die Literatur geht.
Wie schaut's aus mit der Synthesehemmung von Faktor 11? Kann man die auch blockieren, Carlo?
Ja, ich glaube, das wäre eigentlich die sauberste Lösung, zumindest wenn wir aus der Sicht der Hämostasiologen und Hämostasiologinnen denken. Und wenn wir die Synthese längerfristig unterbinden können, wie zum Beispiel mit Antisense-Oligonukleotiden, die auch in der Forschung schon mitgedacht werden, dann müsste man PatientInnen am Ende nur einmal eine Substanz alle paar Monate geben und wir hätten längerfristig ein niedriges Thromboserisiko. Tatsächlich ist es aber, wenn wir auf unsere Fachbereiche schauen, sehr schwierig mit dieser längerfristigen Hemmung, weil auf der Intensivstation brauchen wir natürlich gut steuerbare Substanzen und wir sind am Ende im Notfallsetting auch damit konfrontiert, dass wir herausfinden müssen, wie lang diese Substanz wirkt, dass wir abschätzen können, wann wir mit diesen Patienten wieder in den OP fahren können, wann wir diese Patienten stechen können. Also wir brauchen eigentlich gut steuerbare Substanzen und da ist eigentlich diese Small Molecule Substanzklasse momentan am attraktivsten.
Über das Management sozusagen mit Patienten sozusagen unter Therapie von diesen Medikamenten werden wir dann eh noch drauf eingehen. Marion, magst du mal kurz noch uns erläutern, wie schaut denn eigentlich die Evidenz aus von diesen Medikamenten?
Ja, ganz interessant. Da tut sich sehr viel in der Literatur, wobei man ein bisschen schauen muss, worauf sind denn diese Studien gepowert? Sind sie jetzt auf Blutungsevents gepowert? Sind sie auf klinische Thrombose-Events gepowert? Und da besteht schon ein bisschen eine Differenz zwischen, was finden wir in Phase-2-Studien? Und diese Ergebnisse bestätigen sich nicht immer in Phase-3-Studien. Wir haben da zwei Beispiele mitgebracht. Einmal für die Phase-2-Studie Axiomatic TKR Trial. Eine Studie, die 1242 Patienten eingeschlossen haben, die eine Knieprothese bekommen haben, die über 50 Jahre alt waren und wo man einerseits Enoxaparin, so wie wir es aus der klinischen Praxis kennen, zur Thromboseprophylaxe verwendet hat und demgegenüber aber das Milvexian gestellt hat. Die Patienten haben verschiedene Dosisregime bekommen, also es war sowohl die Dosierung als auch die Zeitpunkte der Einnahme waren unterschiedlich zwischen 25 bis 200 Milligramm einmal täglich oder zweimal täglich verabreicht und hier hat sich schon gezeigt, dass das Milvexian einen Vorteil hat gegenüber dem Enoxaparin, insofern als dass die Inzidenz von thromboembolischen Ereignissen bei der zweimal täglichen Einnahme circa bei 12% lag und damit unterhalb der Thromboserate, die durch das Enoxaparin entstanden ist, und dass es aber im Umkehrschluss jetzt nicht zu signifikant mehr Blutungen gekommen ist, sondern beide Medikamente, wenn man die Blutungsevents angeschaut haben, circa bei 4% gelegen sind.
Publiziert, glaube ich, 2021 im New England. Genau. Ja. Also eigentlich genau das, was wir uns erwarten. Also voll cool, sehr gut. Mhm. Also alle orthopädischen Patienten werden jetzt umgestellt auf neue Medikamente. Tipptopp. Können wir eigentlich die Folge hier beenden. Du hast es schon angesprochen, es sind leider die Ergebnisse, haben sich nicht immer bestätigen lassen. Carlo, magst du sozusagen noch über eine weitere Studie reden?
Ja, also hier haben wir noch eine Phase-3-Studie, ein Oceanic-AF-Trial. Hier geht es um Vorhofflimmerpatienten und verglichen wurde hier das Asundexian gegen das Apixaban, also einen 10A-Inhibitor, einen etablierten. Und es sind viele Patienten eingeschlossen worden, nämlich 14.800. Und am Ende hat sich gezeigt, dass in der Asundexian-Gruppe dreimal mehr Strokes aufgetreten sind als in der Apixaban-Gruppe. Und die Studie wurde vorzeitig beendet. Eigentlich wollten sie 18.000 Patienten einschließen. Und ich finde es super spannend, wenn man die Phase-2-Studien vergleicht, wo ein ganz anderes Powering herrscht, wo wir schauen, also zum Beispiel in diesem orthopädischen Kollektiv, haben sie eine Thromboserate von 30% vorausgesagt, wobei das nicht klinisch signifikante Thrombosen waren, sondern es wurde eine Venografie gemacht. Das heißt, da sind alle Thrombosen dabei, die in diesem Bein auftreten, das operiert wurde. Versus wir haben hier Patienten mit einer wirklichen Thrombose, einer klinischen Beziehung mit der Thrombose, also einem Krankheitsleiden am Ende, einem Stroke. Und dieser Stroke tritt deutlich seltener auf. Und ich finde, was diese Trials auch zeigen, ist, dass wir wahrscheinlich komplett andere pathologische Mechanismen der Thrombosebildung haben. Wenn man einmal das chirurgische Kollektiv betrachtet, versus dann auch wieder die Vorhofflimmerpatienten.
Jetzt haben wir mit diesen Studien sozusagen orthopädische Patienten uns angeschaut, Patientinnen und Patienten mit Vorhofflimmern. Wie ist es jetzt in unserem Setting Intensivmedizin? Was kann man sich da sozusagen von diesen Faktor-11-Inhibitoren erwarten?
Die große Hoffnung liegt darin, dass sie überall, wo wir Kontakt mit Fremdoberflächen haben für unsere Patientinnen, sprich ECMO, Dialyse, Katheter, Venenkatheter, die wir applizieren, eine Thromboseprophylaxe tatsächlich oder therapeutische Antikoagulation gelingen kann mit den Faktor-11a-Inhibitoren. Wie es der Carlo schon vorher angedeutet hat, hoffentlich auch mit gut steuerbaren oder relativ gut steuerbaren Substanzen. Hinsichtlich der ECMO wollte ich vielleicht an der Stelle noch sagen, da gibt es schon Studien in einem präklinischen Setting, wo Faktor-11a-Inhibitoren angewandt werden, die schon deutlich gezeigt haben, dass die Laufzeit von extrakorporalen Kreisläufen, wie zum Beispiel einer ECMO, länger ist, dass es eventuell sogar einen positiven Effekt auf die Blättchenfunktion gibt und dass das Blutungsrisiko unter ECMO-Therapie niedriger ist. Also da liegt schon relativ viel Hoffnung drin.
Aber sozusagen das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen.
Das ist noch nicht gesprochen, nein.
Wie schaut es jetzt aus, wenn so ein Patientin mit solchen Medikamenten zu uns kommt? Bestätigt die Möglichkeit, diese Medikamente zu monetieren, Carlo?
Ja, ich glaube, wenn wir uns den Antikoagulantienmarkt anschauen, dann haben wir ein gutes Monitoring eigentlich nur für die Vitamin-K-Antagonisten, nämlich über die INR.
Und das Heparin würde ich mal hinzufügen.
Und das Heparin über die APTT, genau, ja. Bei den Faktor-10-Inhibitoren schaut die Lage schon deutlich schwieriger aus. Diese Faktor-10-Aktivitätsassays sind nicht überall breitflächig verfügbar. Wenn wir uns den Faktor-11 anschauen, dann wird es natürlich genauso kompliziert bleiben leider. Wir wissen, dass der Faktor 11, eine Inhibition des Faktor 11 zu einer Verlängerung der APTT führt. Die ist durchaus auch dosis-wirkungsassoziiert, aber die APTT spiegelt sich nachher nicht in einer erhöhten Blutungsneigung wieder. Und auf der anderen Seite die Faktor 11-Aktivität, das ist wieder ein Assay, der muss in den Labors etabliert werden. Der wird am Anfang nicht breitflächig verfügbar sein. Da sehen wir auch, dass die Faktor-11-Inhibitoren die Aktivität deutlich reduzieren. Und Ziel von den Faktor-11-Inhibitoren aus den meisten pharmakologischen Studien war eine Reduktion auf unter 1% der Aktivität, also eine hohe Wirkung. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt den Forschungshorizont anschauen, gibt es einen Test, der heraussticht. Das ist wieder die Thrombingeneration. Die ist hier sicherlich schon häufiger erwähnt worden. Ein Test, der in der klinischen Praxis so eigentlich nicht verfügbar ist. Aber da gab es einen Assay, nämlich wenn man Platelet-Rich-Plasma nimmt und niedrige Tissue-Faktor-Konzentrationen, hat sich gezeigt, dass dann diese Faktor-11-Inhibitoren mit Dosis-Wirkungsbeziehung sehr gut auch mit dem Blutungsrisiko assoziiert werden konnte. Also vielleicht kommt da was, es wird auf jeden Fall komplizierter.
Ist aber sicherlich kein Test, der eben, wie du schon gesagt hast, breit verfügbar ist und eigentlich eher sozusagen im Forschungsbereich seine...
Ist ja eigentlich nur im Forschungsbereich etabliert.
Ich möchte vielleicht noch kurz einhaken an der Stelle. Wünschenswert wäre es natürlich schon, wenn man die 11A-Aktivität bestimmen könnte, weil wir alle die Limitationen der ABTD-Messung vor allem im Intensivsetting kennen. Also häufig haben wir Patientinnen mit ausgelenkter ABTD bei uns auf der Intensivstation liegen, die in dem Sinn jetzt kein Blutungsrisiko haben. Ja? Also da gibt es viele andere Einflussfaktoren und ein möglichst spezifischer Test wäre da super.
Ja, der eben auch breit verfügbar ist. Ja.
Richtig.
Ja. Jetzt haben wir das Medikament monitiert. Was ist, wenn der Patient jetzt, Marion, du bist sozusagen Oberärztin im Schockraum, es kommt ein Patient, Patientin nach dem Trauma und hat genau diese Medikamente genommen. Wir verfallen jetzt nicht in Panik und laufen schreiend herum, sondern was können wir sozusagen therapeutisch machen?
Wir verfallen nicht in Panik, wir müssen auf das zurückgreifen, was uns altbekannt ist. An erster Stelle wären da einmal die Antifibrinolytika zu nennen, weil der Faktor 11 Mangel per se in einem Thrombus schon eine erhöhte Anfälligkeit für Fibrinolyse macht. Das heißt, wenn wir es schaffen, diese Fibrinolyse zu hemmen durch Antifibrinolytika, können wir diesen Patienten schon einmal helfen. Häufig bei Traumapatienten passiert das sowieso schon sehr frühzeitig in der Therapie, wird auch so empfohlen. Für Patienten unter Faktor 11 A-Inhibitoren wäre es dasselbe. Das zweite, was in den meisten Spitälern zur Verfügung steht, sind FFBs, also Fresh Frozen Plasma. Wobei hier zu sagen ist, damit man eine effektive Anhebung des Faktor 11-Spiegels erreicht, müssen große Volumensmengen verabreicht werden. Zwischen 10 bis 20, manchmal sogar 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht werden hier empfohlen. Und das ist eine relevante Volumensbelastung, vor allem für Patienten, die vielleicht niereninsuffizient sind, vor allem für Patienten, die vielleicht kardial schon vorbelastet sind. Das darf man hier nicht außer Acht lassen. Und das bringt mich zur dritten Möglichkeit der Faktor 11-Konzentrate, die teilweise in Europa, also auch in Frankreich zum Beispiel, schon zur Verfügung stehen, aber sicher noch nicht flächendeckend zur Verfügung stehen, sodass sie hier überall eingesetzt werden könnten. Als Last Resource sozusagen steht ja immer der Faktor 7, also der rekombinante Faktor 7a zur Verfügung. Hierbei ist zu sagen, dass wenn er verabreicht wird, gilt dasselbe wie auch in anderen Blutungssituationen. Es müssen die Voraussetzungen wie keine Azidose, ausreichend Kalzium, ein normothermer Patient gegeben sein, damit das Medikament seine Wirkung entfalten kann. Dann ist es in einer Dosis zwischen 15 bis 30 Mikrogramm pro Kilogramm empfohlen. Aber wie gesagt, eher als Last Resort, nicht als erstes Medikament.
Ich wollte gerade sagen.
Weil im Nachgang, Entschuldigung.
Ja, ich wollte gerade sagen, ist sicherlich nicht das erste Medikament, was man nimmt. Ja.
Weil im Nachgang dann wieder mit einer hohen Thromboserate zu rechnen ist.
Also ich muss sagen, wenn ich zu dem ergreifen müsste, dann ein kleiner Teil von mir wird wahrscheinlich dann schon in Panik in meinem Kopf zumindest herumlaufen. Aber Gott sei Dank ist man in solchen Situationen nicht alleine. Carlo, würdest du jetzt jedes Medikament immer geben oder unter welchen sozusagen Stufen, therapeutischen Stufen befinden wir uns hier?
Nein, also wie die Marion schon angesprochen hat, das Allerwichtigste und die wichtigste Voraussetzung ist, dass es blutet. Das heißt, wir geben nichts prophylaktisch, außer vielleicht eine lokale Tranexamsäure. Und wenn es blutet und diese Blutung ist nicht kontrollierbar, dann geht man nach diesem Stufenschema vor. Antifibrinolytika, dann, je nachdem, welche Substanz vorhanden ist, FFP oder aber den aktivierten Faktor 7 als Last Resort. Nur dann, wenn quasi diese Blutungssituation chirurgisch nicht zu kontrollieren ist.
Super, vielen Dank. Es scheint ja sich sozusagen weiterhin viel zu tun in der Antikoagulantien-Forschung und Markt oder so, was man kaum glaubt, weil es gibt eigentlich schon so viele Medikamente. Unsere Arbeit als AnästhesistInnen und IntensivmedizinerInnen wird sicherlich nicht einfacher, aber es macht es auch einfach sehr spannend. Vielen Dank, also auch hier, wie bei vielen Folgen, es ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Ja, absolut nicht. Das macht es ja so spannend, oder? Immer wenn man denkt, man hat gerade mal den Überblick bekommen, dann kommt was Neues und man steht wieder vor vielleicht sogar ähnlichen Herausforderungen. Also bei Einführung der DOACs sind wir vor denselben Herausforderungen gestanden, haben sie teilweise schon lösen können. Also wir sind neugierig und optimistisch.
Ich glaube sozusagen, die zwischen Skylla und Charybdis, das werden wir so schnell nicht los. Ich bedanke mich herzlich bei euch zweien, dass ihr heute da wart. Und ich hoffe, dass die Zuhörer, Zuhörerin nächstes Mal wieder zahlreich dazuschalten. Vielen Dank.
Ja, danke.
Danke. Tschüss. Sehr.
Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisation dieses Podcasts nicht möglich gewesen wäre. Das sind CSL Behring, AstraZeneca Österreich, Ayo Austria, Biomedica Medizinprodukte, Ecomed, Roche Diagnostics und Novo Nordisk.